Deutschlandfunk, Information und Musik.
Es ist nicht die Zeit der Sparsamkeit und der Sparsamen. Ganze 750 Milliarden Euro will die EU-Kommission in die Hand nehmen bzw. an den Finanzmärkten aufnehmen, um die europäische Wirtschaft nach Corona wieder aufzubauen. Das sind nochmal 250 Milliarden Euro mehr, als Angela Merkel und Emmanuel Macron vor einer Woche vorgeschlagen haben. Die EU-Kommissionschefin von der Leyen hat diesen Mittwoch auch direkt mal klargestellt, wo und wie sie die Milliarden investiert wissen will. In eine klimaneutrale Wirtschaft, in Digitalisierung, in Resilienz. Also viele Dinge, durch die Europa nachhaltiger, moderner und krisenfester aus der Krise kommen könnte. Klingt verheißungsvoll, doch sind von der Leyen's Pläne realistisch? Steckt hier wirklich die Chance zu einer wirtschaftlichen Wende? Darüber möchte ich mit Birger Priddat sprechen. Er ist Wirtschaftsethiker an der Uni Witten-Herdecke. Herr Priddat, die EU-Kommissionschefin garnierte ihren Recovery-Plan diese Woche mit allerlei grünen und digitalen Zielvorgaben. Wird die Wirtschaft post-Corona eine bessere, nachhaltigere durch dieses und ähnliche Programme oder wird maximal der Status quo ante hergestellt?
Das kann man nicht sagen. Also erstmal kommt es darauf an, dass überhaupt das Programm wirksamer ist und dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Auf welchem Niveau das nachher landen wird, das wissen wir alle noch nicht. Dieses Greening und das Digitalisieren ist etwas, was ja sowieso schon in ihren strategischen Entwürfen vorher, vor der Krise, eine Rolle spielte. Und sie wird natürlich alles daran tun, das mitlaufen zu lassen. Aber ob das denn zentral wird, das Grüne insbesondere, die Klimaschützung, das weiß ich nicht. Es wird bestimmt nicht monetär, geldlich so ausgestattet wie vorher geplant. Die Digitalisierung allemal. Das heißt, die Krise ist, das ist sozusagen der Punkt, der vielleicht am wichtigsten sein wird, wird die Digitalisierung in allen Dimensionen forcieren und voranbringen. Wir haben ja in verschiedener Form durch die Heimarbeit, in den Schulen, in den Universitäten, in den Verwaltungen alle geübt, jetzt Digital Work. Und das wird ein Muster bilden, plus die Investitionen, die dazu nötig sind und die vom Staat noch verlangt werden, Infrastruktur, G5 und was alles sozusagen da an Notwendigkeiten noch kommt, Glasfaser. Das wird sozusagen einen Einschub geben, denn das sind ja alles auch Investitionsdimensionen, wo die Firmen, die sich darauf denn spezialisiert haben, was gewinnen können. Aber das andere in der Krise ist etwas, wo man vielleicht noch gar nicht so drüber nachdenkt. Wir haben ja überall Nachfragerückgänge. Auch selbst dort, wo jetzt wieder geöffnet wird, in den Restaurants, in den Kaufläden sowieso, demnächst in der Touristik, beim Fliegen. Überall wird das Niveau der Nachfrage nicht mehr so hoch sein wie vorher. Wir werden mit einer neuen Soziologie uns auseinandersetzen müssen. Soziologie heißt, das soziale und das individuelle Verhalten der Leute ändert sich. Das wird bei Spiel und Sport noch wichtig werden. Nicht alle werden mehr zum Fußball gehen. Die großen Events, also da, wo Tausende von Menschen zusammen sind und atmen und ihre Virenaerosole in die Luft legen, also wo sozusagen Herdeneffekte auftreten, da werden sehr viele Menschen nicht mehr hingehen, weil sie Furcht haben, dann auch später angesteckt zu werden.
Haben Sie denn das Gefühl, dass sich nachhaltig die Wirtschaft wirklich ändern wird? Manche gehen ja davon aus, dass alles wieder so wird wie zuvor. Es wird prognostiziert, dass 6% Wachstum...
Nein, die Leute bleiben ja sensibel, weil sie wissen ja, der Virus bleibt ja weiter, der geht ja nicht weg. Der wird nur sozusagen eingedämmt. Also was wir jetzt erleben, ist ja im Grunde eine Eindämmung des Virus, aber keine Beseitigung. Und der Impfstoff, der später versprochen ist, wird ja nur gegen diesen Virus, wie er jetzt ist, einsetzbar sein, aber der bildet ja weiter Mutanten, sodass wir unser gesamtes gesellschaftliches Leben zumindest sensibilisieren müssen im Hinblick auf das Vorhandensein von Viren, Bakterien, Pilzen und so weiter. Das wird unser Verhalten ändern. Also es gibt ja jetzt Leute, die gehen nicht einkaufen, weil sie Angst haben, dass sie irgendwo angesteckt werden. Wer traut sich denn noch, in die Welt Urlaub zu fliegen, wenn er Angst hat, demnächst nicht mehr raus zu können, weil die nächste Viruswelle kommt? Mhm. Und Herr Maas wird nicht nochmal 250.000 Touristen aus der Welt zurückkommen. Wir müssen eben sozusagen unser Verhalten, Social Distancing, also Abstand halten, werden wir in gewisser Weise uns angewöhnen müssen. Und wir werden wahrscheinlich auch bei der nächsten Grippewelle, die kommt ja im Herbst, wenn wir alle unabhängig davon, ob Corona noch da ist oder nicht, wenn wir alle wieder die Tücher tragen. Mhm. Und das bedeutet Verhaltensänderung in vielen, vielen, vielen Dingen.
Noch im März haben Sie geschrieben, die Utopie des Degrowth wird Wirklichkeit, also die Utopie einer Postwachstumsgesellschaft. Halten Sie daran jetzt, Ende Mai, daran fest?
Nein, das war sowieso nur sehr vorsichtig gesagt. Degrowth ist ja natürlich eine Fantasie von vielen Menschen, dass man sagt, wir müssen nachhaltiger leben, einfacher leben, wir brauchen nicht mehr alles. Diese Momente sind sozusagen schlagartig eingetreten, aber durch Katastrophe und nicht durch Planung. Degrowth haben wir, also ich würde umgekehrt sagen, die Leute erfahren jetzt, welche Folgen Degrowth hat, also Wachstumsstopp. Und alle wünschen sich Wachstum. Alle wünschen sich was, allein um Einnahmen aus Einkommen aus Arbeit zu kriegen. In dem Sinne würde ich sagen, dreht sich der Wunsch nach Wachstumsabschwächung, dreht sich momentan praktisch aus der Erfahrung, aus der Angst und aus der Unsicherheit in Richtung bloß bitte Wachstum, damit wir wieder in Fahrt kommen, damit wir wieder vernünftig leben können. Also in dem Sinne muss ich diese Äußerung völlig relativieren.
Sie haben es ja vorhin schon auch angedeutet, es wird jetzt sehr viel Geld in die Hand genommen, das man natürlich auch für eine Umgestaltung unserer Gesellschaft und Wirtschaftsordnung nutzen könnte. Digitalisierung haben Sie genannt. Wird die Wirtschaft denn nach Corona durch die ganzen Investitionen, die jetzt anstehen, die verabschiedet wurden, grüner, nachhaltiger, ökologischer?
Im gewissen Sinne kann man, sagen wir mal so, eine Firma, ein Unternehmen wird sich überlegen müssen, ob sie einfach so weiter wirtschaften wie bisher. Also Umsatzprofite machen und hoffentlich ein vernünftiges Verhältnis zu den Kunden und zu den Mitarbeitern. Aber es wird auch Firmen geben, und das werden wahrscheinlich eher mittelständische Firmen und auch Familienunternehmen sein, die sagen halt, ich will nicht wieder in so eine Situation kommen. Ich will Nachhaltigkeit als ein Beitrag für die Gesellschaft machen, also Produkte, Produktionsverfahren neu bedenken und gleichzeitig aber auch eine andere Nachhaltigkeit der Firma. Ich will, dass die Firma nicht mehr in eine solche Krise kommt bei der nächsten Krise. Ich will ein höheres Eigenkapital. Ich will höhere Rücklagen. Wissen Sie, es gibt mittelständische Unternehmer, denen hat die Krise jetzt nicht so viel ausgemacht, weil die hatten genügend Eigenkapital, ihre Mitarbeiter auch durchzufinanzieren. Also die werden durch eine Krise gar nicht geschockt. Und da wir sozusagen durch verschiedene Entwicklungen in der Globalisierung, also Abbruch der Wertschöpfungsketten, Protektionismus, neue Politikordnung und all die und natürlich neue Pandemien, man erwartet ja, dass immer wieder solche Sachen kommen in bestimmten Zyklen, dass man sozusagen sich darauf einstellt, in diese Risikowelt, in diese Welt der Unsicherheit durch anderes Verhalten, durch andere Einstellung, durch Kapitalvorsorge vorzusorgen. Und da werden einige Unternehmen, also solche, die sich das erlauben können, das wird nicht der Konzern sein, der ja abhängig ist von Kapital- und Finanzmärkten, sondern Unternehmer, die sozusagen eigenverantwortlich sind für ihr Unternehmen, werden neue Gedanken haben und sich auf solche Sachen einstellen.
In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich ja aber auch die Fratze, sagen wir mal, des Neoliberalismus gezeigt. Maskenlieferungen wurden an Flughäfen gekapert, Kampf um Impfstoff etc. Das alles macht ja zumindest wenig Hoffnung, dass es eine bessere und auch vielleicht gerechtere, fairere Wirtschaftsordnung gibt post-Corona.
Ja, also natürlich, sagen wir mal so, solche Krisen erzeugen auch kriminelle Machenschaften. Ne? Dass man einfach guckt, dass man etwas ausnutzt, wo andere nicht genug informiert sind. Das aber ist ein Phänomen, was nicht gleich auf die Wirtschaft insgesamt rückabgebildet werden muss. Was wir haben werden, ist eine Erstarkung des Staates. Das hat man sich vor 10 Jahren noch nicht vorstellen können, wo wir in der neoliberalen Welt gelebt haben. Eine Stärkung des Staates.
Das muss ja nicht schlecht sein.
Nein. Das wird eben gewisse Ordnung und Rahmenbedingungen wiederherstellen. Und der Staat wird auch stärker durchgreifen und stärker kontrollieren. Das heißt, wir werden diese laxe Freiheit, diese reine Liberalität in bestimmten Bereichen nicht mehr haben. Aber ich glaube, dass der Staat hier, ich nenne das jetzt mal kalibrieren und justieren wird, damit solche Dinge stärkere Hemmnisse bilden für Leute, die einfach zugreifen wollen.
Reden wir da auch über ein anderes Verhältnis von privaten und öffentlichen Gütern, Stichpunkt Arzneimittelversorgung?
Ja, obwohl das mit der Arzneimittelversorgung also ja nicht so einfach anzuordnen ist. Also man kann Pharmafirmen anreizen, dass man zum Beispiel sagt, wir übernehmen euch bestimmte Kontingente ab, damit ihr keine Unsicherheit habt und dann produziert sie doch bitte hier. Übrigens mit der Folge, dass es dann teurer wird. Ne? Denn die ganze Globalisierung läuft ja darauf hinaus, die Kosten zu reduzieren. Und wenn wir dann in China und in Indien haben produzieren lassen, dann haben wir einfach sozusagen dort billiger produziert und diese Kosten, die müssen wir dann übernehmen und der Staat muss im Grunde einfach sozusagen ordern, also Kontingente ordern. sagen, ich kaufe dir so und so viele Millionen Ampullen ab zu einer bestimmten Preisgarantie und dann kann der Staat auch Bedingungen setzen.
Vor allem in den USA hat sich ja gezeigt, welche Folgen eine komplett privatisierte Gesundheitsökonomie haben kann. In Deutschland ist es ja nicht so krass, aber wird sich hier möglicherweise auch etwas ändern? Also, dass man hier auch stärker verstaatlicht oder zeigt sich auf der anderen Seite, nee, es funktioniert hier ja doch ganz gut und alles bleibt
beim Alten? Man muss nicht immer gleich verstaatlichen. Also man kann ja einfach bestimmte Gesetzesvorgaben, Ordnungen, also Regelungen erlassen, die dann auch private Krankenhäuser zum Beispiel erfüllen müssen. Aber ich denke, dass wir hier, es zeigt sich jetzt, dass wir für solche Krisen eigentlich ein einigermaßen vernünftiges Wohlfahrts- und Sozialsystem haben. Bei dem Krankensystem muss man noch mal gucken, ob die Vorsorge, also es gab ja Pandemiepläne, aber niemand hat sozusagen vorgesorgt. Keine Schutzmasken, keine Schutzanzüge, nichts war vorbereitet, obwohl die Pläne das alles vorgesehen haben. Man hat gedacht, so schlimm wird es nicht kommen und dann kaufen wir auch nichts an. Ich glaube, sozusagen ein paar Millionen Masken wurden vorher auch noch nach China verkauft, weil man dachte, bei uns wird es nicht so schwer. Also in dem Sinne wird man noch besser organisieren müssen. Aber wir haben im Grunde eines, glaube ich, wenn man das im Vergleich mit der Welt sagen kann, eines der vernünftigsten Sozialsysteme, die eben, mein Gott, Kurzarbeitergeld, das gibt es auf der Welt nirgendwo. Alle anderen müssen halb hungern. Die Amerikaner haben 44 Millionen Arbeitslose, die leben von Lebensmittelgutscheinen. Ich weiß gar nicht, wie die ihre Miete und ihre Tankfüllung bezahlen, vielleicht auch mit Tankgutscheinen. Also solche Systeme sind bei uns relativ gut entwickelt und natürlich sind wir ein reiches Land und können das auch einigermaßen finanzieren, natürlich jetzt mit der hohen Schuldenaufnahme. Das ist natürlich ein Thema, was denn die nächsten Jahrzehnte uns noch bewegen wird.
Im Großen und Ganzen, wenn wir jetzt mal ein Fazit ziehen wollen, wird die Wirtschaftsordnung in Deutschland und in Europa aus Ihrer Sicht eine bessere werden?
Das kann ich nicht sagen. Wir sind ja dabei, erstmal überhaupt wieder Normalität herzustellen. In dem Umstellen auf das Alte wird eben auch Neues möglich, weil vieles ja jetzt auch kritisch gesehen wird. Warum haben wir vorher uns nicht so verhalten? Warum haben wir nicht genügend Kapital da, nicht genügend Dinge vorbereitet gehabt? Das wird sich ändern. Ob das besser wird, weiß ich nicht. Ich bin froh, wenn wir das Niveau halten, was wir hier in Europa haben und vor allem in Deutschland.
Herr Bridert, herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.